Wie investiert der Chef einer Kryptobörse eigentlich selbst sein Geld in Kryptowährungen? Wie Bitpanda das Geschäft mit Kryptowährungen um Bitcoin und Ethereum mit KI revolutionieren will und was das nächste große Ding in Krypto wird, das verrät uns heute Erik Demuth. Ja, denn mitten während der Krypto-Rallye haben wir Erik Demuth, Mitgründer und CEO von Bitpanda bei uns. Hallo Erik, schön, dass wir heute zusammen sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo, hi.
Erik, die Krypto-Rallye läuft in vollen Zügen. Ich bin tatsächlich, ich investiere ja auch in Kryptos, etwas überrascht, wie schnell und wuchtig das doch jetzt ging. Hat dich und hat euch das auch überrascht oder war das irgendwie vorhersehbar?
Also jeder, der einem immer sagt, es ist irgendwie vorhersehbar oder ich wusste so, dass es läuft, das ist immer Quacksalber. Was man sagen kann ist, also wir haben ja viele Zyklen schon mitgemacht. Die Firma gibt es ja schon 10 Jahre, wir sind noch länger in der Industrie dabei. Das heißt, diese Zyklen, die laufen immer ähnlich ab, aber im Detail dann doch wieder ein bisschen anders. In dem Fall, muss ich sagen, habe ich aber schon in der zweiten Jahreshälfte gesagt, dass ich für nächstes Jahr eigentlich einen starken Aufwind, vielleicht sogar schon Ende des Jahres, erwarte. Weil die Vorzeichen einfach sehr, sehr gut sind. Das heißt, es gibt momentan gar nicht so viele Sachen, die irgendwie gegen Bitcoin und Co. sprechen, aber auch gegen den Finanzmarkt generell. Das heißt, wir sehen eine sehr positive Makroökonomie, wo wir von der Zinswende ausgehen. Dadurch wird wieder mehr investiert am Finanzmarkt. Krypto, Bitcoin per se ist sehr stark mit dem Finanzmarkt mittlerweile verwoben und beziehungsweise sehr stark integriert. Das heißt, wenn dort investiert wird, wird auch bei Bitcoin investiert und umgekehrt. Und es verhält sich ehrlich gesagt mittlerweile eher ähnlich wie so Tech-Aktien. Das heißt zum Beispiel, mein Portfolio 2022 in den Jahren hat sich relativ ähnlich verhalten, hat vielleicht sogar ein bisschen mehr geschwankt als mein Krypto-Portfolio. Mhm. Aber es ist eine relativ ähnliche Asset-Klasse, wie sie sich von der Volatilität verhält. Das heißt, wenn es hoch geht, geht es stärker hoch als die klassischen Blue Chips, sage ich mal. Und wenn es runtergeht, geht es immer als erstes dort runter. So. Und das ist der andere Punkt. Dann haben wir natürlich eine bessere Regulatorik, die im Prinzip insbesondere in Europa haben wir klare Vorgaben, wie es jetzt aussehen wird. Das heißt, mehr Banken haben Interesse, mehr Finanzinstitute bieten es ihren Kunden an, weil es einfach der regulatorische Rahmen da ist. Und der Bitcoin-ETF natürlich in den USA ist natürlich auch ein starker Treiber, um frisches, neues Kapital, was den Markt so noch nicht gekannt hat, irgendwie auch reinzubringen.
Das Spannende jetzt in diesem Zyklus und beim Bitcoin ist ja, dass er vor diesem Halving, was ja sonst immer als Katalysator für eine kommende Rallye genutzt wurde oder angeführt wurde, jetzt halt vor diesem Halving sogar, ja. schon das Rekordhoch, also nicht nur in die Nähe gekommen ist, sondern erreicht hat und übertroffen hat. Das gab es jetzt so noch nicht. Und deswegen meine Frage, könnte es jetzt dann doch noch Richtung Halving oder kurz nach dem Halving dann doch noch zu einer Ernüchterung kommen, auch wieder wie beim Bitcoin-ETF bei der Zulassung zu einem sogenannten Sell-the-News-Event kommen?
Also alles kann immer passieren. Ja. Es gibt keine Sicherheiten. Das ist genauso wie bei Aktien. Das ist, wenn ich jetzt die Frage bekomme, macht die Apple-Aktie das und das und jemand sagt, ja, sie macht auf jeden Fall das und das, dann ist dieser Mensch eigentlich der reichste Mensch der Welt, wenn du das hervorsagen kann. Das gibt's nicht, das kann niemand. Alles kann passieren. Allerdings ist diesmal ein bisschen anders, weil die neue Höchststände jetzt schon im Prinzip relativ weit vor dem Halving gekommen sind. Eigentlich ist es bisher immer erst ein bisschen danach passiert. Kann bedeuten, dass alles ein bisschen vorgezogen ist, kann aber auch bedeuten, dass der große Schwung erst noch kommt. Kann ich nicht sagen. Aber wie ich vorhin schon angedeutet habe mit den mehreren Punkten, es gibt einfach sehr, sehr viele positive Vorzeichen. Deswegen bin ich für das gesamte Jahr eigentlich sehr optimistisch. Aber jetzt in irgendwelcher Form Aussage zu machen, wie hoch das gehen kann, halte ich für unseriös.
Nee, klar, verstehe ich absolut. Kurz noch zum Halving möchte ich noch mal einmal sagen, weil da doch in den Medien auch zuletzt einige komische Theorien kursierten, was beim Halving passiert. Also beim Halving ist es so, dass die Menge an neu ausgeschütteter Bitcoin, die ja immer auf den Markt kommt, sozusagen, wenn ein neuer Block gefunden wird, die wird halbiert. Also nicht das Angebot von Bitcoin wird halbiert, nicht der Preis wird halbiert, nur die Inflationsrate sozusagen wird halbiert. Da gab es auch einige Kollegen auch vom BR, da wurden teils unterhaltsame Aussagen getroffen, die dann aber Anleger auf jeden Fall in die Irre führen können. Also es wird nur die Menge an neu ausgeschütteter Bitcoin halbiert, was dann ja zu so ein bisschen mehr Angebotsdruck führen kann.
Erik, im Prinzip muss man, ich möchte vielleicht noch ein ganz kleines Detail gerade reinbringen.
Ja.
Wenn ich davon ausgehe, dass im Schnitt alle 10 Minuten ein Block gefunden wird und dieser Block Reward ausgezahlt wird, diese Miner, ja, die das Ganze ja finanzieren, vorfinanzieren und die Hardware stellen und den ganzen Strom, die müssen sich ja irgendwie auch wieder refinanzieren. Das heißt, zu einem sehr großen Teil werden diese 9 Bitcoin alle 10 Minuten, die reinkommen, wieder verkauft. Das heißt, in Fiat umgewandelt. Mhm. Und im Prinzip bedeutet es nichts weiter als das, was alle 10 Minuten neu generiert wird, was ja trotzdem schon eine große Menge an Geld ist, die da auf den Markt kommt, pro Tag, halbiert sich. Mhm. Und das darf man nicht außer Acht lassen, weil das ist ja Geld, was ständig im Prinzip in Bewegung ist und auch umgetauscht wird. Aber der große, große, große Teil der Bitcoin, die werden ja gar nicht mal bewegt. Die liegen ja einfach da.
Ja, klar, das stimmt.
Und dieser Teil, der quasi gehandelt wird, der da wird ein ordentliches Stück im Prinzip weniger Druck, sage ich mal, in den Markt kommt dann rein, was den Verkaufsdruck angeht, ja.
Was jetzt spannend ist, MicroStrategy hat ja auch scheinbar nach den eigenen Aussagen und Veröffentlichungen nochmal wie wild Bitcoin zugekauft, ist sicherlich auch zum Teil mitverantwortlich für den dolleren Preisanstieg. Das wird ja auch in der Community oft gefeiert. Ich stelle mir da jetzt aber die Frage, weil das Unternehmen hat jetzt schon über 200.000 Bitcoin, ist das auch ein kleines Klumpenrisiko oder könnte es passieren, dass dann auch mal die SEC kommt und irgendwie sagt, hey, bei eurem Balance Sheet, ihr müsst auch mal was davon loswerden oder sie wollen auch mal was davon loswerden, wenn Michael Saylor nicht mehr in Charge ist, könntest du dir vorstellen, dass MicroStrategy dann auch zu so einem kleinen Risikofaktor wird oder sagst du, kann man außer Acht lassen?
Nein, das ist einfach deren Strategie, das ist ja nicht, das wird ja auch nicht so reguliert wie Aktien. Mhm. Also das sehe ich nicht, dass das passiert. Ja. Also man muss sich auch so vorstellen, das ist ja auch nicht so, dass irgendwie Bitcoin an der Börse gelistet sind und dann ist da eine SEC für zuständig. Mhm. Was ist, wenn das dann im Prinzip ein Unternehmen in Malaysia macht? Also nein, das sehe ich nicht.
Kommen wir auch ein bisschen zu Ethereum. Bislang ja, also hing es einfach sozusagen noch ein bisschen hinterher. Oder klar, Bitcoin mit dem Rekordhoch, mit dem Bitcoin-ETF haben da auch viel die Medien bestimmt. In den letzten Bullenmärkten war es ja oft so, dass Ethereum prozentual besser abschnitt, dass Ethereum sozusagen Technologievorreiter war mit DeFi, mit NFTs und so weiter. Jetzt hatte man nicht so viel über Ethereum gehört. Es soll aber diese Woche das Denkun Update geben, wo ja die Transaktionsgebühren auch für Layer-2-Lösungen bei Ethereum deutlich gesenkt werden können. Denkst du, damit kann Ethereum sich jetzt bald auch wieder noch mehr ins Schaufenster stellen?
Ja, es ist historisch gesehen immer so, dass Bitcoin immer als erster voranzieht. Mhm. Und dann schaut man, was dann hinterherkommt. Nicht, dass dann quasi Bitcoin aufhört, zwangsweise nach oben zu gehen oder sich zu bewegen. Aber man schaut dann, viele Akteure im professionellen Bereich, aber auch im klassischen Retail-Markt schauen sich dann um, was kommt als nächstes, wo kann ich jetzt mal meine Aufmerksamkeit hinlegen. Und da ist natürlich Ethereum immer, so sage ich mal, der nächste Blue Chip, bei dem natürlich technologisch extrem viel passiert, noch mehr passiert, aber auch eine ganz andere Basis, ganz andere Funktion hat. Deswegen ist es immer spannend. Ich glaube schon, dass es bei Ethereum extrem viel Marktbewegung geben wird in den nächsten Monaten. Ich glaube aber auch, dass danach, dass wir im Anfang des Sommers oder vielleicht schon im Mai schon wieder über ganz andere Coins reden, Solana und Co. Ja, also historisch gesehen sehe ich es einfach, dass wir am Anfang von Bitcoin reden, Ethereum, und wir dann danach auch wieder immer mal wieder über ganz neue Coins reden, die dann sehr groß werden, die dann große Sprünge machen, die irgendwas herausbringen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es auch diesmal wieder so laufen wird. Ja.
Darfst du als CEO einer Kryptobörse eigentlich selbst Coins halten? Privat?
Ja, sicher. Ja.
Magst du erzählen oder was hast du alles so? Was findest du aktuell spannend?
Naja, ich bin da ich bin da relativ entspannt, weil erstmal habe ich die Zeit und Kapazität nicht mehr alles zu verfolgen. Das heißt, ich kriege die Sachen auch nicht mit. Ich bin mittlerweile auch ein guter Kunde von unserem eigenen Indexprodukt, wo wir einfach mit OneAct das gemacht haben, wo du sagst, du kannst in die Top 5, Top 10, Top 25 Coins investieren. Das wird automatisch am Ende des Monats adjusted. Das mache ich mittlerweile selber, weil ich kann auch nicht mehr alles verfolgen. Das funktioniert auch nicht mehr. Ich sage einfach, ich möchte halt in den Markt mit investieren. Natürlich bin ich halt auch eher Blue Chip und so weiter, aber ich bin da sehr, sehr passiv geworden und ja. Und vor allen Dingen, wenn man im Prinzip auch ein recht großes Unternehmen in dem Bereich hat und viele Anteile hat, dann ist es jetzt auch nicht so, dass man dann nochmal komplett Double Down machen muss, sondern ich bin immer ein großer Fan davon, sehr stark zu diversifizieren. Mhm.
Ja, kommen wir ein bisschen zu Bitpanda. Ihr habt ja wirklich eine beeindruckende Wachstumsstory auch hingelegt. Jetzt unter anderem ja auch seit ein paar Monaten seid ihr mit Premium-Partner beim FC Bayern. Da will ich später auch noch ein, zwei Fragen zu stellen. Merkt ihr das eigentlich, dass jetzt auch der Retail wieder verstärkt zum Beispiel sich bei euch neu anmeldet, dass viel, viel mehr gehandelt wird? Was stellt ihr da so fest? Oder ist es noch gar nicht so stark, wie man sich das jetzt vorstellt?
Ja, es ist, ich würde sagen, Ende des letzten Jahres, oder sagen wir Q4 23, jetzt die ersten zwei Monate sind es verstärkt die Leute gewesen, die bereits bei uns einen Account hatten, die sich bereits mit Krypto beschäftigt haben, die das immer mal wieder auch vielleicht am Rand mitbekommen, die dann sehr aktiv geworden sind wieder. Und jetzt in letzter Zeit, in den letzten Wochen, haben wir dann deutliche Erhöhung an Neukunden pro Tag. Das ist mittlerweile auch schon losgegangen, ja. Das ist auch mal sehr, sehr stark mit Medienberichterstattung gekoppelt. Aber diesmal halte ich das Ganze, ehrlich gesagt, für gesünder, weil der große Antrieb im letzten Jahr eigentlich stattgefunden hat und kontinuierlich anhält über institutionelles Geld, insbesondere aus den USA, insbesondere ist der Bitcoin ETF natürlich ein starker Treiber. Und der Retail-Markt kommt ein bisschen nachgelagert. Und die erstgenannte Fraktion sind jetzt normalerweise nicht die, die dann sofort panisch werden. Gehe ich mal davon aus. Und daher halte ich die ganze Entwicklung für ein bisschen nachhaltiger. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir diese Riesensprünge haben, wie 21 prozentual gesehen, nicht in absoluten Zahlen, sondern dass das Ganze dann schon über einen längeren Zeitraum vielleicht sogar passieren wird. Aber man weiß nie.
Nee, ich frage das auch, weil ich finde es spannend. Ich verfolge den Markt jetzt auch schon seit 6 Jahren.
Ja.
Bin seit 6 Jahren ja auch im Online-Journalismus immer unterwegs. Und beim letzten Bullenmarkt hat man das brutal gesehen, dass es wenige Monate gab, wo die Artikel also brutal nachgefragt und brutal gelesen wurden. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Auswertung, aber je höher der Kurs stieg, desto mehr Klicks hatten die Artikel. Und jetzt ist es teils von den Leuten, die die Artikel lesen, ist noch relativ ruhig. Klar hat es angezogen, aber wir sind noch längst nicht da, wo wir 2020, 2021 waren. Und deswegen frag dich, wie ihr das seht. Klar, wahrscheinlich ein paar mehr Leser, ein paar mehr Neukunden, aber es ist noch nicht die Riesenmasse da.
Nein, das ist es nicht. Und das ist ja auch wieder, was wir vorhin gesagt haben, als wir das Halving gesprochen haben, dass diese neuen Höhen ja eigentlich immer eher, also historisch gesehen, eher nach dem Halving kommen. Könnte zum Beispiel ein Argument dafür sein, aber muss natürlich nicht zwangsweise so sein. Ja.
Wir verlinken auch unten mal in der Videobeschreibung. Wir haben auch einen Affiliate-Link zu euch, zu Bitpanda. Also wer jetzt noch ein Konto bei Bitpanda eröffnen möchte, kann das unter dem Link in der Videobeschreibung machen. Neben Kryptowährungen, die ihr ja im Portfolio habt, neben verschiedenen, wie du auch gesagt hast, Sammeldepots sozusagen, gibt es ja auch Aktien, ETFs, Edelmetalle mittlerweile bei euch. Was hat euch dazu veranlasst, da auch so rein vom Crypto-Broker wegzugehen?
Ja, weil die Idee ist, man bekommt ja aus dem Krypto-Bereich, das ist ja unser Steckenpferd. Mhm. Und wir haben halt gesagt, naja, wenn die Börse oder Finanzmarkt, der klassische Finanzmarkt heute eigentlich erfunden werden würde, würde sie wahrscheinlich eher aussehen wie der Kryptomarkt. Das heißt 24 Stunden Teilbarkeit. Und dann haben wir überlegt, wie wir das anbieten können, dass wir das alles irgendwie unter ein Dach bringen können. Das ist immer, wenn ich was investiere, wir wollen jetzt keine Bank sein, aber immer, wenn ich etwas mit meinem Geld mache und investiere, anlege, handle, dass ich dann im Prinzip eine Plattform brauche. Weil mich hat es immer selber so dermaßen genervt, dass ich dann immer irgendwie 3 Anbieter habe, um irgendwie alles abdecken zu können. Und dann hat man alle Tools hier, hat man alle Daten da. insbesondere unsere AI-Geschichte, seit der wir seit über einem Jahr arbeiten, die jetzt in diesem Jahr nach und nach rauskommen wird. Das macht dann schon Sinn, wenn man im Prinzip alles auf einem Platz hat, dass das System dann einen auch gut genug kennenlernt, ne? Langfristig.
Was macht ihr damit mit AI? Kann man da schon verraten, was da für Produkte geben wird? Oder wie schätzt ihr das ein?
Ja, es wird so graduell, also das ist eine Entwicklung. Es ist natürlich, man darf nie davon ausgehen, dass am ersten Tag die Endausbaustufe da ist, ja. Das heißt, was in 2 Jahren geben würde, ist nochmal eine ganz andere Geschichte als am Anfang. Aber wir wollen in diesem Jahr schon im Prinzip so sein, dass wir wie eine Art sehr gute Kennenlernphase haben. Man stellt sich vor, es ist wie eine Person, die vor einem sitzt, die einen kennenlernt. Und quasi ein endloser WhatsApp-Chat quasi. Mhm. Mit dem perfekten Gedächtnis und gleichzeitig Zugriff auf alle möglichen Daten. Das heißt, das System lernt dann kennen. Man kann dem Informationen geben, die man möchte. Ja, es gibt keinen Zwang. Aber wenn man sagt, nee, Mensch, ich habe irgendwie, keine Ahnung, Familie und meine Ziele sind das und das zu erreichen. Oder ich möchte Altersvorsorge machen. In den nächsten 20 Jahren möchte ich da sein. Risikomäßig und so weiter. Das ist so ein Kennenlernen, wie ein Gespräch. Nur es ist im Prinzip jemand, der kostenfrei ist, der 24 Stunden in der Hosentasche ist, der auch die blödeste Frage beantwortet, weil wir haben einfach in der Schule keine Finanzbildung genossen. Ja,
ja, ist so. Ja.
Und es gibt einfach so viele Menschen, die, sage ich mal, Basisfragen, die ich gar nicht trauen zu fragen, was bedeutet denn? Ich habe diesen Begriff gehört, was ist denn das überhaupt? Ja, was ist denn überhaupt irgendwie ein Earnings Call und Kursgewinnverhältnis und solche Geschichten? Ich kann alles fragen, ich kann es auch 5-mal die gleiche Frage stellen. Das ist egal. Das heißt, ich nehme die Leuten die Scheu, das ist für die Finanzbildung. Und im Prinzip habe ich jemanden, der mein eigener Assistent wird. Und wenn ich dem dann in Zukunft möchte ich ihm auch die Aufgabe geben, sagen wir, ich bin an der Apple-Aktie interessiert. Wenn die nächsten Quartalszahlen kommen, erinnere mich doch mal daran, dann sprechen wir mal darüber. Und dann spricht man mit diesem Wealth Coach, den wir da rausbringen, drüber. Und dann sagt er irgendwelche Sachen und dann fragt man da nochmal genauer nach, was bedeutet das alles? Kriegt man alles erklärt? Vergleicht das doch mal mit Amazon und solche Geschichten. Also ich glaube, das wird schon ganz spannend werden. Und dann später, in späterer Ausbaustufe, muss man auch schauen, dass man vielleicht sogar auch in die Beratung gehen kann, wenn man einen besser kennt oder auch nicht, wie man es möchte. Ja, also da ist sehr, sehr viel möglich. Und ich glaube, das wird vielen Menschen viele Dinge erleichtern, weil der klassische Bankberater ist ja eigentlich meiner Meinung nach immer so eine Art Fehlbegriff, ist ja kein Berater, ist ja ein Verkäufer. Der kriegt ja seine Sachen auf dem Schreibtisch jeden Monat und sagt, Mensch, je nachdem, wen du vor dir hast, verkaufst du dem Produkt A, Produkt B, Fonds, so, da verdienen wir halt da dran. Ein Berater ist jemand, dem ich normalerweise einen Stundensatz zahle und der völlig unabhängig von Provisionen mir sagt, was für mich am besten passt.
Verstehe.
So, und in dem Fall geht es dann eine Stufe weiter. Wir nutzen Technologie, die dann im Prinzip kostenfrei für den Nutzer ist und einfach jemanden, der einfach sein eigener Assistent ist, der aber alles über einen weiß und Zugriff auf alle Daten der Welt hat. Das kann ein Mensch nicht, das kann das menschliche Gehirn gar nicht.
Ja, spannende Idee, was ich jetzt schon spannend finde bei euch auf der Plattform, dass man ja schon, ich sag mal, Krypto-Projekte im frühen Stadium entdecken kann, schon über die White Paper und schon früh investieren kann mit dem sogenannten Bitpanda Spotlight. Finde ich spannend, habe ich so jetzt noch nicht so viel gesehen. Wie wird das genutzt und denkst du, da kann man tatsächlich so das nächste große Ding in Krypto unter Umständen entdecken bei den Projekten?
Kann man. Man muss dazu natürlich auch sagen, es ist vielleicht vergleiche ich das spontane Idee so ein bisschen mehr so wie mit Startup-Investment. Ja, da können auch viele gute Dinge draußen entstehen. Heißt aber nicht, dass alle auf einmal Superstars werden. Ganz klar. Aber gleichzeitig kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass man zum Beispiel dem Wealth Coach bestimmte Aufgaben gibt und dass man dann weiß, Mensch, das und das interessiert mich, das passt zu mir, das passt zu meinem Risikoprofil und zu meinen Zielen, dann vielleicht kommt da etwas, wo man sagt, Mensch, lass uns das doch mal gemeinsam genauer anschauen. Also das könnte man aber sicherlich auch gut miteinander verbinden, ja.
Kannst du dir allgemein vorstellen, weil in jedem Bullenmarkt gab es ja so 1, 2, 3 Hype-Themen. Beim letzten Mal war es DeFi, teils dann NFT. Ne? NFT, gut, ist jetzt keine richtige Kryptowährung. Was könntest du dir vorstellen, was wird in diesem Bullenmarkt das nächste große Ding? Oder welche 2, 3 Themen schweben dir davor?
Die ETFs, die ETF-Sachen, ich denke, ein Ethereum-ETF, egal wie politisch die SEC ausgerichtet ist, wird irgendwann zwangsläufig kommen müssen. Eventuell braucht es vielleicht einfach noch eine andere Regierung dort, ich weiß es nicht. Das ist sicherlich ein guter Treiber. Es ist abgedroschen zu sagen AI, aber AI ist einfach momentan in jeder Industrie ein starker Treiber und ein starker Veränderungsmechanismus. Also ich glaube, auch in der Finanzindustrie und im Krypto, die ja nochmal experimenteller sind teilweise oder die nochmal Vorreiterpositionen haben, Sachen ausprobieren, kann ich mir schon vorstellen, dass AI in welcher Form auch immer, vielleicht auch in Kombination mit Dingen, die wir schon kennen, wieder, also in dem Fall eine große Rolle spielen wird, ja, starker Treiber sein kann.
Zuletzt wurde auch öfters über jetzt dieses Mal neue Bitcoin Layer 2 gesprochen, weil ne, Bitcoin sich jetzt ja auch durch die Ordinals und so ein bisschen mehr programmieren lässt, was ja auch ein Kritikpunkt war. Siehst du da Potenzial oder sagst du, das ist jetzt eher ein Hype-Thema?
Ich sehe bei all diesen Dingen Potenzial. Es heißt nicht, dass jede Veränderung, alles, was ich oben drauf baue, auch wirklich genutzt wird. Das ist genauso wie bei Produkten. Sagen wir, Apple baut, ja, klassisches Beispiel, jetzt hat 10 Milliarden investiert, um ihr Auto zu entwickeln. Ja. Und haben jetzt gesagt, jetzt lassen wir es. Ja? Also das gibt's in dem Bereich, wo wir Open-Source-Technologie, wo Sachen weiterentwickelt werden, wo man denkt, das könnte einen guten Use-Case haben, vielleicht ist dann doch nicht der beste Use-Case oder es wird in der Praxis dann doch nicht angewandt. Genauso haben wir das bei Unternehmen. Google schmeißt auch ständig Sachen weg, wo sie denken, das ist eine gute Idee und das ist eine Trial-and-Error-Geschichte. Das wird sich dann im Endeffekt zeigen. Ich halte es auf jeden Fall extrem wichtig und das ist ja auch etwas, warum es Bitcoin immer noch gibt und stärker denn je ist, dass so viele Menschen daran arbeiten und sich ständig weiterentwickelt. Und egal, was da kommt, das ist einfach eine absolut wichtige und schöne Sache und vor allen Dingen immer die Leute, die dann oder so Politiker, die irgendwo mal was aufgeschnappt haben und irgendwo ein Statement abgeben müssen und dann irgendwelche 2015 Statements abgeben, die dann immer noch glauben, Bitcoin ist auf dem gleichen Stand wie 2010. Diese Mythen halten sich immer noch, aber das ist einer der Hauptgründe, warum wir immer noch darüber sprechen und vielleicht mehr denn je, ist, dass diese Systeme konstant weiterentwickelt werden.
Was ich sehr spannend finde, und da würde ich dich gerne fragen, wie du und wie ihr als Team das auch geschafft habt, Bitpanda als europäisches Startup auch gegenüber der US-Konkurrenz, die ja sicherlich gerade im Kryptobereich da ist, über die Jahre so erfolgreich zu machen. Ne? Also man sagt ja auch oft in Deutschland, in Europa, Österreich ist schwierig an Venture Capital zu kommen. Also wie war da euer Weg und war es zwischendurch auch mal knapp?
Ja, wir sind das irgendwie anders angegangen. Da muss ich jetzt ziemlich weit ausholen, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Aber generell haben wir die Firma sogenannt gebootstrapped. Das heißt, wir haben die eigentlich erstmal selber aufgebaut und nicht von Anfang an erstmal irgendwo um Geld gebettelt, dass wir was machen können, sondern haben dann wirklich unsere Ersparnisse aufgebraucht. Das war schon knackige Zeiten, wo man auch wirklich starke private Einschnitte gemacht hat. Und dadurch hat man auch eine gewisse Verbundenheit, Verbissenheit damit und ist nicht so ein Söldner, wie ich es manchmal kritisiere bei vielen Startup-Gründern, die dann von einem zum nächsten Hype-Thema springen. Wenn das eine nicht funktioniert, brauche ich halt was anderes. Also eine gewisse Hartnäckigkeit. Ich sage immer, wir haben eine positive Aggressivität. Also ich akzeptiere kein Nein, wenn es dafür keinen logischen Grund gibt. Nur weil jemand mir sagt oder eine Behörde sagt, das können wir so nicht, das haben wir noch nicht gemacht, ist für mich kein Grund, das nicht zu tun. Und also eine gewisse Hartnäckigkeit und wir wollen einfach was aufbauen und nicht einfach nur in irgendeiner Form irgendwo mit reich werden, was leider heutzutage eine sehr, sehr stark verbreitete Mentalität in dieser Startup-Welt geworden ist. Ich habe letztens ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, ich erinnere mich immer so ein bisschen Entrepreneur als ein Lifestyle, was einige Leute machen, viele Leute mittlerweile machen, bin ich ganz kritisch, stehe ich dem gegenüber. Also und wir sind schon sehr, sehr lange in der Industrie. Das heißt, man macht das aus Überzeugung und nicht, weil das irgendein Hype-Thema ist. Das heißt, die Firma wurde 2014 gegründet, Ende 2013 haben wir schon angefangen, daran zu feilen. Wir sind noch länger mit dem Ganzen dabei. Das ist auch keine spontane Idee, die zu uns gekommen ist. Und danach gebootstrapped, haben geschaut, dass man auch Geld verdient und nicht einfach nur sich Kunden kauft mit externem Geld. Und dann, als es dann Zeit und notwendig war, noch weiter zu wachsen, wo wir bereits aber schon profitabel waren, das ist ein großer Unterschied, haben wir dann die ersten Gelder aufgenommen und dann eigentlich die großen Runden erst 2020 gemacht. Und das war dann schon, da haben wir schon selber ganz andere Zahlen geschrieben. Das ging dann wirklich darum, das Ganze dann nochmal größer zu machen. Und ich muss auch sagen, all die Firmen, die wir vor 8 Jahren, vor 7 Jahren und so weiter gekannt haben in Europa, die Konkurrenz waren, es gibt keine mehr.
Ja,
das ist
genau.
Interessant. Es gibt
Genau, deswegen fragte ich ja auch, ne, wie ihr es geschafft habt, euch da durchzusetzen, weil es jetzt ja nicht so, dass es 5 super erfolgreiche europäische Unternehmen gibt, sondern eigentlich ist außer euch keiner mehr da.
Der Hauptgrund, würde ich sagen, ist, dass wir die einzigen waren, die sehr, 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 sehr früh auf Regulatorik gesetzt haben, KYC, AML, als es noch gar keine offizielle Regulierung gab. Und das hat den Vorteil gehabt, dass wir nie Probleme mit den Banken hatten, weil wir ja im Prinzip schon ein System selber gebaut haben, obwohl niemand es vorgeschrieben hat, das zu tun, das für die gepasst hat. Das heißt, die Zahlungsabwicklung war immer da. Und wir haben sehr, sehr früh auch die ganzen Regulatoren kontaktiert, die immer die gesagt, das machen wir. Und als dann im Prinzip dann die wirklichen Maßnahmen kamen, die ersten regulatorischen Sachen, waren wir dann halt auch die Ersten, die das Ganze umgesetzt haben, vernünftig und wahrscheinlich schon Systeme hatten und wir gar nicht so viele Anpassungen machen mussten. Also das war schon sehr, sehr interessant.
Ja, das hat sich
massiv ausgezahlt jetzt einfach, ja?
Ja, genau, das merkt man. Das merkt man auch an dem Punkt, wo ich jetzt zur nächsten Frage kommen wollte, dass ihr ja auch ganz oben mit angekommen seid, weil ihr ja jetzt seit einigen Monaten Premium-Partner beim FC Bayern seid.
Ja.
Wie kam es dazu und jetzt überspitzt gesagt, wie konntet ihr Uli Hoeneß von Kryptowährungen überzeugen?
Ja, Uli Hoeneß wäre es vor einigen Jahren gewesen. Jetzt sind andere Akteure dort.
Ja.
Das hat auch viel mit der Regulatorik zu tun. Einer der 4 Punkte, die ich ganz am Anfang genannt habe. Es gibt eine Art gewisse Sicherheit, es gibt Rahmenbedingungen und diese ganzen Probleme, die wir auch in vielen Jahren hatten, das haben aber alle jungen Industrien oder Technologien, die neu erfunden werden, dass viele auch Trittbrettfahrer reinkommen. Das beseitigt Regulatorik, wenn die auch vernünftig, wie man so schön sagt, enforced wird, ja. Und dass dann nicht Leute von extern einfach sagen, ich behalte mich nicht an die Regel und der Regulator sagt, ich fühle mich nicht zuständig, weil der ist ja nicht bei mir reguliert. Da muss der Regulator in Europa wahrscheinlich noch besser werden. Aber das wird er auch gerade. Aber ansonsten, wenn ich heute so eine Firma bauen würde, wie wir es haben, dann ist es im Prinzip so, also insbesondere in Deutschland, wenn ich die in Deutschland aufmachen würde, dann muss ich quasi wie eine Art Bank erstmal bauen mit dem ganzen System drumherum. Also jetzt nicht im Kernbankensystem, sondern Compliance, alles, was dazugehört. Die Hemmschwelle oder die Einstiegshürde ist so groß, dass da nicht irgendwelche Leute sagen, boah, ich schuße mal irgendwas zusammen, Hauptsache ich kriege jetzt Geld von den Kunden rein und dann schauen wir, was passiert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um auch die Seriosität der Industrie zu bekommen, dass auch mehr Partner einen akzeptieren, vor allen Dingen dann die Leute akzeptieren, die das. Ich will mir jetzt nicht zu sehr loben, aber ich würde schon sagen, wir sind schon das Musterbeispiel in Europa, was Regulatorik und Sicherheit und sag ich mal, playing by the rules angeht. Mhm. Und jetzt ist halt die Zeit reif dafür, sagen wir mal so, ja. Deswegen war ich immer großer Kritiker davon, was 2021 passiert ist, wo dann irgendwelche Wildwestfirmen sich Reputationen auf der ganzen Welt eingekauft haben, weil die haben im Prinzip die Regulatorik umgangen. Ich glaube, die Leute haben keine Ahnung, wo sie überall Geld hingeschickt haben und wie das gelagert wurde und wo das da teilweise völlig chaotisch und haben sich im Prinzip dann mit irgendwelchen Fußballern oder irgendwelchen Stars in den USA oder irgendwelchen Sponsorsachen Reputation gekauft, weil sie keine eigene haben, weil sie im Prinzip haben immer die Regeln auszuweichen. Ne? Mhm. Aber das sind eben heute andere Zeiten in Europa zum Glück.
Weißt du, ob FC Bayern-Spieler auch in Kryptowährungen investieren? Wurde darüber gesprochen?
Nee, letzte Woche erst im Team drüber mal gesprochen. Und ich glaube, wenn ich dann mal irgendwo mal wieder dann irgendjemand treffe, dann werde ich da mal darüber ansprechen. Aber bisher hat sich die Gelegenheit noch nicht ergeben. Es ist ja noch eine relativ junge Kooperation. Aber es ist auch ein Thema, was mich ja auch interessiert. Also das wäre sicherlich mal.
Ja, wenn du was in Erfahrung bringst, sag gerne Bescheid.
Ja, das mache ich wahrscheinlich nicht, aber mich interessiert es trotzdem. Also ich werde jetzt nicht die Privatsachen von irgendwelchen Leuten ausplaudern.
Nein, nur ob einer. Natürlich, wir erwarten nicht, dass du sagst, wer. Aber ob
statistisch gesehen muss es so sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen, aber ja.
Ich versuche selbst mal nachzufragen. Ich glaube nicht, dass ich eine Antwort bekomme. Interessiert mich einfach. Abschließend kommen wir so zu den letzten 1-2 Fragen. Was denkst du, wird Bitcoin eher $100.000 erreichen oder Bayern die Champions League gewinnen?
Ja, das ist natürlich, ne. Ist eine gute Frage. Also, kann man sich auch beides wünschen oder muss ich mich für eins entscheiden?
Nee, also ich wünsche mir beides. Ich oute mich jetzt mal.
Ich wünsche mir beides. Ich wünsche mir auch beides. Ich sag mal so.
Was passiert eher?
Ja, schwierig.
Es kann ja trotzdem beides passieren.
Ist schwierig. Ich bin dann normalerweise nicht so der große Diplomat, aber ich sag mal so, momentan sind die Vorzeichen bei Bitcoin schon sehr, sehr gut. Aber es kann, wie auch im Sport, wie im Fußball, kann alles passieren, ja. Mhm.
Ja, ich erinnere nur dran, weil das hatte mich im letzten Bullmarkt ja auch dann getroffen. Alle, auch die großen US-Banken, haben davon geredet, okay, 100.000 schaffen wir jetzt auf jeden Fall, vielleicht 120.000 und am Ende ist man bei 69.000 hängen geblieben. Also auch wenn ich Bitcoin-Befürworter bin, ne, auch an die Zuschauer, also langsam machen, nicht übernehmen beim Investieren. Und wenn man jetzt hört, Bitcoin könnte die Marktkapitalisierung von Gold annehmen und wird auf jeden Fall 100.000 erreichen, ist es nicht gesagt. Langfristig vermutlich nicht schlecht, weil auch Stand heute neues Allzeithoch. Alle Menschen, die jemals in Bitcoin investiert haben und es noch halten, sind im Plus, die es noch halten. Also langfristig vermutlich ein gutes Investment mit brutaler Volatilität, die man sicherlich aushalten muss. Wollte ich nur ganz einmal genau dazu sagen.
Und, das ist, und investieren ist ein sehr, 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 sehr psychologisches Thema. Da muss man wirklich sich selber gut kennen und es geht auch über Erfahrung. Das kann man nicht einfach von 0 auf 100 gehen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, wenn Leute sagen, ja, das schaffen wir sicher mit 100.000, ja, habe ich ein Riesenproblem mit. Weil wenn dem so ist, dann sollen sie doch mal machen, dann sollen sie doch mal all in gehen. Macht halt keiner. Ne? Mhm. Also diversifizieren und nicht den kurzfristigen Gewinn nachjagen. Investieren ist, glaube ich, ein lebenslanger Lernprozess.
Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Kommen wir zur letzten Frage, Erik. Was müsste passieren, dass du nicht mehr so pro Krypto bist? Also könntest du dir vorstellen, dass irgendwas passiert, dass du sagst, auch wenn du sagst, ihr macht jetzt alles voller Überzeugung, das ist es jetzt nicht mehr, sowohl fürs Unternehmen als auch für dich privat zum Investieren?
Ja, sehe ich jetzt nicht. Also, dass man jetzt von etwas komplett weggeht, hat ja meistens damit was zu tun, dass irgendwelche Leute irgendwas komplett radikal ändern. Also zum Beispiel sagen wir, eine Firma bekommt dann irgendwie neue Führung und die machen irgendwie eine komplette Kehrtwende und machen irgendwie alles anders und irgendwie nach einer gewissen Zeit kann man sich nicht mehr damit identifizieren. Weil jetzt als Beispiel Bitcoin ist es ja nicht so. Es gibt ja nicht diesen einen Leader, der sagt, so, das machen wir jetzt und auf einmal ein bisschen durch und dann fährt er das Ding gegen die Wand. Das gibt's hier nicht. Das ist ein Protokoll, was demokratisch ist und da gibt's auch keine krassen Veränderungen. Also da gibt's auch nicht sowas, dass man irgendwie sagt, jetzt werden auch immer doch mehr Bitcoin produziert. Das wird's nicht geben. Dementsprechend sehe ich da nicht die Denkweise oder die Vergleichbarkeit, dass das in irgendeiner Form drastisch gegen die Wand gefahren werden kann. Mhm. Ja, es ist deswegen eben so ein System, weil es eben planbar ist, beständig ist. Ich weiß genau, wie viele Bitcoin es in einem Jahr und drei Tagen, ziemlich genau in einem Jahr und drei Tagen geben wird. Das gibt's in keinem anderen System. Das heißt, die ganzen zum Beispiel Eigenschaften, wenn man jetzt auf einen Store of Value oder einen Wertspeicher geht, dem man Gold nachsagt, hat Bitcoin eigentlich und noch viel mehr. Und genauer. Also, und ich sehe jetzt beispielsweise auch nicht, dass dann Leute irgendwie,
fällt mir die Fantasie momentan für die Antwort. ist doch gut, ist doch auch eine Antwort. Ja. Super, Erik. Vielen Dank dir für das spannende Interview, für die Insights. Wir sind gespannt, was ihr da noch mit KI bei Bitpanda geplant habt. Danke dir an der Stelle.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Und wie immer bleibt mir somit am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.